Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist wieder bei Mariam, der Drachenfrau, und beim Podcast, diesmal mit dem Titel Die Indienreise 2019, jetzt im April ist vorbei und das ist die Nachlese. Oder? Der Wüstenwind berichtet, Jaisalmer, Jaipur, die Städte, die wir besucht haben. Was indische Saris, Feuchttücher und schlafende Kühe auf der Straße miteinander zu tun haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude damit und gönn dir die Zeit, lehn dich zurück, entspann dich, vielleicht eine gute Tasse Tee und lass dich entführen ein bisschen in die Welt der anderen Erscheinungen. Ja, hallo, noch einmal herzlich willkommen. Ja, heuer war meine vierte Indienreise und sie war von Anfang an anders als die anderen drei. Ja, Indien ist ja so riesig, es ist schwer zu sagen, man kennt jetzt das Land, das kann man, glaube ich, nie so richtig, also ich nicht. Also nur ein Teil. Das ist ungefähr so, wenn du in Griechenland warst und dann plötzlich in Schweden landest. Es ist alles anders und doch irgendwie noch Europa und doch gleich. Und genauso ist das in Indien. Man kann immer nur ein Stückchen erobern. Die erste Stadt, die ich dieses Mal dank Ram, einen guten Freund von Sonja, besser kennenlernen durfte, war Jaipur. Der lange erste und der sehr kurze zweite Flug, der lässt uns schon einstimmen und auf diese Einstimmung lade ich dich nun ein. Indien ist prinzipiell eine Möglichkeit, aus unseren hektischen und getriebenen Zeiten auszusteigen. Und als ich im Flugzeug saß, im ersten Flugzeug, so wie wir von Wien gerade abgehoben sind, da fragte ich mich bereits. Tausend Fragen waren in meinem Kopf. Werde ich die Elefanten sehen? Können wir mit Kamelen in die Wüste reiten? Werden die alten Tempel mir wieder Visionen schenken, die ich sonst nirgends empfangen konnte? Wie wird es denn werden in der alten Wüstenstadt? Ich kenne sie überhaupt nicht. Und was flüstert mir dann der Wüstenwind? Diese und noch viele, viele Fragen schwirrten in meinem Kopf herum und gleich kam die Antwort aus der geistigen Welt. Leere deine Seele aus. Du hast viel zu viele Fragen in deinem Kopf. Warte, was das Leben für dich vorbereitet hat. Es kommt besser, als du denkst. Und ich frage mich nur, wer spricht? Und da war es wieder. Ein bestimmtes Gefühl, und ich hatte es so lange vermisst. Ein Grund, einfach grundlos zu lächeln. Ich lächelte wieder, tief drinnen in meinem Herzen, und es ist ein Gefühl von innerem Ankommen. Du lächelst und weißt nicht warum. Das ist genau der Zustand, den andere, zum Beispiel Buddha, die Glückseligkeit nennen. So saß ich nun im ersten Flieger mitten unter mehr als 300 fremden Menschen und lächelte grundlos vor mich hin. Ich hatte vor der Reise viel erledigen müssen. Meine Gefühle waren oft aufgewühlt und so sehnte ich mich nach mehr innerer Ruhe. Ich hatte aus den verschiedensten heftigen Gründen meine innere Insel des Friedens verlassen. Das wollte ich nun nicht mehr. So wusste ich nur, das Ziel dieser Reise war, meinen inneren Frieden mit mir und dem Leben wiederzufinden. Ja, ich weiß, das klingt groß, aber ich brauche meine Insel, um wirken zu können. So fand ich bereits früh meine innere Ausrichtung. Da begann dann die Reise zu fließen. Sonja und ich lächelten uns stumm an. Wir kennen uns ja nun schon so gut, dass wir wissen, wann wir die gleichen Gedanken hatten. Das war wieder mal so ein magischer Moment. Wir wählten diese Reise zum Ausruhen, Reserven auftanken und einen Neustart erschaffen. Was sonst noch alles auf uns zukommen mag, ist herzlich willkommen. Ja, Neustart. Das klingt immer gut, aber wohin? Welche Art? Wie so oft? Keine Ahnung, aber völlig egal. Ich hatte der Erdgöttin bereits die Führung übergeben, so wie bei jeder Reise. So war die erste Übung, entspannt zu bleiben. Egal, was da kommen mag, ein guter Plan, beschloss ich. In Jaipur, das ist in Rajasthan angekommen, genoss ich die vielen bunten Farben. Ich hatte sie vermisst, die in allen Regenbogenfarben schimmernden Saris. Die Frauen sind einfach nur schön. Die rosa Wände der Stadtmauern und das völlig unübersichtliche Gehupe der gelben Rikschas. Das gibt's nur hier. Ja, es ist super laut und bunt und wirkt auf uns völlig chaotisch. Doch es trägt eine innere Ordnung in sich. Die Inder kennen sich aus in ihrem Chaos. Meine absolute Bewunderung dafür. Die Hitze war durch einen kühlen Wind gut erträglich und ich begann die frischen, gemixten Mango-Shakes zu lieben. So ein Shake und alles ist wieder gut. Die Ananassäfte hat Sonja genossen. Fast jeden Tag, einmal oder mehrmals. Es war einfach so frisch und ausgereift, wie ich es noch nie getrunken hatte. Um dir oder euch einen Einblick zu geben, was man so alles macht oder lieber nicht macht in Indien, da habe ich jetzt hier eine kleine Liste zusammengestellt. Das sind 7 Punkte. Ja, vielleicht hast du auch so viel Freude und Spaß wie ich an einigen To-Dos und Not-To-Dos in Indien. Hier kannst du mehr erfahren. Das sind meine Vorschläge. Also, erstens, niemals Zug fahren ohne Feuchttücher. Zugfahren in Indien, ein Erlebnis für sich. Ich liebe Zugfahren. Doch in Indien ist das natürlich auch das etwas anderes. Wir hatten einen Schlafwagen und somit die bessere Variante. Doch das Abenteuer beginnt mit dem Finden des richtigen Wagens. Ja, die Züge sind immer länger als gedacht. Die Länge der Bahnsteige ist für mich schon ein nicht enden wollender Morgenspaziergang. Es lohnt sich, früher am Bahnsteig zu sein. Die Menschen leben oft dort auf dem Boden. Viele wickeln sich in ihre einfachen Saris und schlafen dort. Genauso wird in Gruppen dort gegessen oder über die Welt diskutiert. Oft ist es gar nicht einfach, mit unseren dicken Koffern an den so unzähligen Menschen vorbeizukommen. Es ist aber ein richtiges Stilleben. Eine Besonderheit ist allerdings das WC im Zug. Irgendwann bei einer 12-stündigen Zugfahrt lässt sich der Drang nicht mehr zurückhalten und du findest dann ein Plumpsklo aus der Jahrhundertwende, nach meinem Gefühl. Wasser gibt es allerdings. Und doch nein, geh niemals ohne mindestens 10 Stück Feuchttücher dort hinein, nicht betreten oder verlassen. Es ist einfach gruselig. Ich bin heute noch immer den Erfinder dieser Reinigungstücher von Herzen unendlich dankbar. Zweitens, seltsam starrende Augen. Tja, das ist ein Phänomen. Die indischen Männer starren Frauen an, besonders Touristinnen. Also uns. Tja, das ist am Anfang etwas nervig. Manchmal hat das eher den Blick der absoluten Verwunderung in sich. So, als hätten sie eine Erscheinung. Manchmal hätte ich gern geantwortet, nein, ich bin nicht gerade mit dem UFO gelandet. Oder die Außerirdischen kommen sicher irgendwann, doch wir sind es noch nicht. Die Lösung. Entweder völliges Ignorieren. Oder, wenn du gerade sehr gut drauf bist, einfach zurückstarren. Das habe ich auch gemacht, aber das war mir dann einfach zu mühsam. Viele Menschen waren noch nie außerhalb Indiens und kennen somit keine anderen Menschen oder andere Hautfarben. Also gut, dann lasse ich sie starren. Energetisch ein paar Spiegel aufgestellt und dann geht das schon. Bei unangenehmen Blicken kamen die Shiva-Spieße zum Einsatz und ja, die wirken Wunder. Auch geistig gibt es ja keine Ohnmacht. Da gibt es immer eine Möglichkeit zu handeln. Drittens, glaube niemals einem Verkäufer, wenn er von heiraten spricht. In den Einkaufsstraßen boomt der Verkauf von allem, was du dir je vorstellen kannst. Und dann packst du noch alles dazu, was du dir nicht vorstellen kannst. Und dann stehst du am indischen Markt. Manchmal fand ich das Shoppen wirklich anstrengend. So in freier Wildbahn, alle wollen sie dich haben. in dein Geschäft locken, alles ist immer im Abverkauf und sie erzählen dir das Blaue vom Himmel, aber naja, eh wie überall, oder? Ja, und dann gibt es die anderen auch noch, die anderen Verkäufer. Und da gibt es auch die Ehrlichen. Besonders habe ich da die Energie dieser Herzensverkäufer genossen. Sie waren oft leiser und unaufdringlicher. Sie boten dir auch Chai an und räumten dabei ihren ganzen Silberschmuck heraus. Doch eben dieser heiße Chai machte das Suchen angenehmer. Naja, so geht's ja auch. Und dann war er wieder da, unser Flo. Völlig frei. Und mit aller Zeit der Welt konnten wir gute Entscheidungen treffen. PS, alle Heiratsanträge nachher in die Tonne schmeißen. Viertens. Wie verhindere ich, dass ich mich im Steinegeschäft für die Ewigkeit verschulde? Tja, das war auf jeder Reise ein Thema. Es sind wunderschöne Edelsteine zu bekommen, große, kleine und in allen Größen dazwischen. Alle Farben des Regenbogens blinzeln dich an und rufen irgendwie, ich will, ich will, ich will mit. Also echt blöd, wenn so viele Schönheiten sich nicht mit meinem Geldbeutel abgesprochen haben. Also heißt es entscheiden. Aber wie? Da habe ich doch ein Testverfahren entwickelt. Ich teste die Steine kinesiologisch, nicht nach Schönheit, Form oder Aussehen, sondern nach Energie. Nur wenn die Energie im Stein zu mir will und somit auch zu mir passt, dann überlege ich ihn zu kaufen. Und so geht die Ernüchterung schon los. Ich teste unzählige Steine in allen Größen und Formen. Die meisten waren leer und kamen so gar nicht in Frage. Viele andere Steine hatten bereits energetische Überfüllung in sich. Sie mussten gereinigt werden und das konnte ich im Steinegeschäft nicht tun. Also, was soll's? Die göttliche Führung bekam die Entscheidungsgewalt. Und siehe da, ein paar wenige richtige Steine hatte ich dann doch gefunden. Hunderte blieben liegen, mein Geldbeutel dankt es mir noch heute. Doch nachdenklich stimmt es mich schon. Kann die Gier der Menschen nach Edelsteinen die Seele der Steine vertreiben? Ja, ich denke, das ist so. Wir können nur mit den Wesen der Steine im heilenden Kontakt sein, wenn wir sie auch respektvoll und würdevoll behandeln. So habe ich nun einen wunderschönen klaren Bergkristall. Er wollte mit und war mit mir als Trägerin einverstanden. Jetzt lieben wir uns, wir hatten schon Zeit, uns näher kennenzulernen. Er flüstert mir immer wieder hilfreiche Worte zu. Zum Beispiel, sag den Menschen, dass wir sie lieben. Fünftens. 25 Lichtschalter auf 15 Quadratmeter im Hotelzimmer. Also, meine Verwirrung ist perfekt. Wir sind mittlerweile 12 Stunden eben nach Chai Salma angekommen und dort in einem wunderschönen Hotel aus Sandstein abgestiegen. Also ich liebe es ja, dieses Land, und ja, ich kann das auch nur mit karmischen Erinnerungen erklären. Jedoch sind mir manche Dinge gleichzeitig völlig unverständlich. Zum Beispiel, wieso hat unser Zimmer 25 gezählte Lichtschalter? Es ist aber nur 15 Quadratmeter groß. Wir hatten in der Wüstenstadt ein wunderschönes Mädchenzimmer. Es sah aus wie in einem Prinzessinnenschloss. Die Wände aus körefarbenem Sandstein, die Decke, die Decke rosa verziert und viele bunte Lampen. Seltsamerweise waren da überall sehr viele, nämlich genau 25 Lichtschalter an den Wänden angebracht. Also okay, Strom, Aus- und Einschalter, verstehe ich ja. Steckdose, alles klar. Einige Lichtschalter waren auch logisch. Aber dann waren jede Menge Schalter und ich glaube, ich habe alle mehrfach ausprobiert und habe die ganze Woche gesucht, bis ich herausfinden konnte, wozu sie denn eigentlich geeignet waren. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ziemlich verwirrend. Sonja fand das Ganze besonders witzig. Denn wenn ich dann so nachts vor einem Lichtschalter-Trio zum anderen hirschte, um endlich die Erlösung für das Licht im WC zu finden. Ja, das war manchmal Glückssache und dann ging wieder gar nichts. Und eigentlich finde ich mittlerweile das WC auch im Dunkeln ganz passend. Unglaublich. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Das war irgendwie wie ein magisches Gesetz. Prinzipiell hatte ich den falschen Schalter in der Hand. Na gut, dass ich dann im Dunkeln eigentlich eh ganz gut sehen kann und auch schon schlafen gehen sollte. Sechstens. Die Kühe in Indien, die muss man einfach lieben. Ein ganz besonderes Kapitel. Ich habe so viele Kühe gesehen wie nie zuvor in Indien. Eigentlich sind sie hier sehr schöne Tiere, groß und mächtig. Und ihre prächtigen Hörner sind immer präsent. Sie sind eben riesig und wissen scheinbar ganz genau, dass sie die Macht auf der Straße übernommen haben. Ich finde sie super witzig und unterhaltsam. Also eine Regel. Kühe dürfen scheinbar alles. Sie stehen auf der Straße völlig frei herum. Jeder weicht ihnen aus. Ob Mensch, Auto oder Rikscha, niemand geht auf Konfrontation. Alle lassen sie einfach stehen. Manchmal werden sie vertrieben, doch auch wenn sie zwischen den Motorrädern liegen, sie wirken wie die eigentlichen Herrscher dieses Landes. Einige Kühe sah ich auch in Richtung Supermarkt gehen. Es sah so aus, als müssten sie dringend einkaufen. Sie haben immer Hunger. Schon die jungen Kälber fressen den Mist aus den Säcken, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Streicheln geht auch immer, also meistens. In den engen Gassen habe ich öfters beobachtet, wie eine dicke Kuh gemächlich durch diese engen Wege stampfte. Menschen zwängten sich dann an der Mauer entlang, nur um der Kuh den Weg nicht zu versperren. Unglaublich. Also von dieser göttlichen Gelassenheit, da kann man nur lernen. Ein Erlebnis war besonders bezeichnend für die Präsenz dieser Tiere. Einmal, es war schon spät abends nach Mitternacht, wir kamen gerade von der Kamelrennbahn zurück, da bremste der Autofahrer unser Auto. Mitten im Nichts stand eine riesige weiße Kuh mit gewaltigen Hörnern auf der Fahrbahn. Wir mussten anhalten. Sie wich keinen Zentimeter von der Fahrbahn weg. Nach einigem Lichtgehupe ging sie dann doch langsam von der Straße zur Seite. Sie blieb aber mit einem wachen Blick in der Nähe. Dann erst sahen wir den Grund für ihre Blockade. Ihr kleines, schneeweißes Kalb lag quer über die gesamte Straße und schlief. Sie hatte also ihr Kind beschützt. So musste unser Fahrer aussteigen und das Kalb aufwecken und dann langsam von der Fahrbahn schieben. Also Walt Disney hätte es nicht besser in einem Comic machen können. Gott sei Dank hat die Mutterkuh das auch zugelassen. So trabten die beiden dann ganz langsam und gemächlich davon. Die beiden hatten überhaupt keine Angst vor unserem Auto. Wir waren eigentlich viel größer. Aber ich war trotzdem froh, als wir wieder im Auto saßen und unsere Nachtfahrt weiterführen konnten. Mein Fahrer sagte nur ganz entspannt: Das ist hier öfter so. Der siebte und letzte Punkt ist eine Ankündigung. Das Thema werde ich noch anders vertiefen. Und zwar Indien und Sexualität. Heißes Eisen. Abschließend will ich noch ein Tabuthema im heutigen Indien ansprechen, die Beziehung zur Sexualität. Durch die Medienberichte ist Indien ja sehr in Verruf geraten. Keine Frage, alles muss an die Oberfläche. Ich suche nach heilenden Möglichkeiten. Das klingt jetzt noch so allgemein, aber es wird konkreter, versprochen. Interessant ist jedoch die heutige Position der Sexualität in Indien. Das Thema ist allerdings so umfangreich, dass ich darüber nur einen eigenen Beitrag schreiben werde und hier nur ein paar Ideen und Inspirationen geben möchte, die zum Nachdenken anregen könnten. Einige Punkte nun daraus. Erstens die vergessene Sexualität in Indien. Wie kommt Kamasutra-Bilder, wie kommen Kamasutra-Bilder in die heiligen Tempel? Weil auch das haben wir gesehen. Sie sind wunderschön und aus Sandstein gemeißelt, mitten neben hoher Spiritualität auch eine vergessene Sexualität. Zweitens, die Unfähigkeit der Männer und Frauen miteinander zu leben. Drittens, die Macht des Starrens und die Ohnmacht des Schleiers. Viertens, wie kann ein Schleier dich vor Gier schützen? Fünftens, die hohe Herzensqualität erwachter indischer Menschen. Sechstens, wieso kann eine so hohe gelebte Spiritualität und tiefster Missbrauch gleichzeitig existieren? Siebtens, die nährende Kraft der Liebe. Achtens, die heilende Liebe ohne Berührung. Neuntens, wie Herzen heilen können, mitten in der Wüste, ohne Angst und jeglichem Erwartungsdruck. Das Thema Beziehungen, Liebe und erfüllende Sexualität ist noch im Entwickeln. Viele Bausteine einer liebevolleren und heilenden Begegnung miteinander durfte ich auch gerade dort in Indien erfahren. Ist es nicht das, wonach sich das Herz sehnt? Endlich aufhören zu suchen, sich zu erlauben, ankommen zu dürfen, die Liebe des Platzes und der Göttin zu spüren. Ja, was will Frau oder Mann mehr? Ja, zum Abschluss. So und auch noch mit vielen anderen Beispielen, zum Beispiel einem Geschichtenerzähler in der Wüste, so ist es mir dieses Mal ergangen. Die Geschichte mit dem Geschichtenerzähler, die er mir geflüstert hat, als wir wirklich in der Wüste dann vor Ort waren, kommt auch noch extra in einen anderen Blogbeitrag. Ist auch zu viel und umfangreich. In Wahrheit habe ich mich in die Wüstenstadt Jaisalmer verliebt. Es war wunderbar, auf unserer Dachterrasse täglich frische Früchte zu genießen. Zu wissen, jeder Tag ist hier ein Geschenk. Und so hat meine Seele Frieden gefunden. Durch diese magische Kraft des sogenannten Nichtstun, nichts planen und den Tag kommen lassen. Ich wünsche mir von Herzen, das mit anderen teilen zu können. Die Energie des Platzes hat sich täglich mehr offenbart. Die Verbindung zur Kraft der Erde füllt alle Energiereserven wieder auf. Da fragte mich der Geist des Platzes: Willst du nun endlich still sein und die Liebe dieses Platzes in dir aufnehmen? Alle touristischen Zerstreuungen machen dich nicht satt. Du bist reich, wenn du die Energie aufnimmst, deine Wunden heilen und du weißt, du bist jederzeit wieder willkommen. Ich bin hier und warte auf dich. Ja, und so ist es geschehen. Ich habe mich auf die Wüste eingelassen. Ich fühlte wieder, wie gelassen ich sein kann und vertrauensvoll, dank der Hinweise unzähliger sturer Kühe. Ich ließ den Freudentränen ihren Lauf, als ich zum ersten Mal eine Elefantin streichelte und umarmte, und ihr Rüssel umarmte mich. Bezüglich Elefantenmedizin, auch da gibt es schon einen eigenen Blogbeitrag, auch das ist jetzt hier zu umfangreich. Den könnt ihr auch gleich als nächstes genießen. Ich ließ den Trubel im Krishna-Tempel an mir vorbeilaufen und lachte mit den Trommlern im Wind unzähliger Mantras. Und da war es wieder, mein Ja zum Leben. Ja zu all den verrückten, bunten, rennenden, kleinen, lebendigen Indern. Vielleicht bin ich ja auch so. Chaotisch, unverständlich, lebensfroh und verbunden. Mit jedem der sinnlichen Räucherstäbchen, dass ich jetzt hier in Wien anzünde, denke ich an diese innere Freiheit, die dadurch entsteht. Keine Wertung mehr. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich will es genießen, als das, was es ist. Eine ganz praktisch gelebte Ausdrucksform des Göttlichen. Die Göttin, der Gott in dir, hat einen fixen Platz. Nein, nicht nur im Außen, sondern im Inneren in dir. Erwecke deinen Tempel. Indien hat mich wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Der innere Tempel. Denn dann ist es außen fast unerheblich. So schließe ich nun meine Schwärmerei. Wer weiß, vielleicht sitzt du ja einmal mit mir auf der Dachterrasse mit dem Blick auf das Fort im Zentrum Die Wüstenstadt ruft denjenigen, der seine Seele sucht, und wir genießen gemeinsam die frischen Melonen, knackigen Mangos und ausgereifte Granatäpfel. Dann flüstert dir der Wüstenwind seine Geheimnisse. Ich habe mich wiedergefunden. Und so schließe ich mit dem Lächeln, das beim Hinflug im Flugzeug mein Herz erobert hat. Jetzt denke ich, bei jedem Granatapfel lächeln zurück. Danke der göttlichen Führung und der Erfahrung und Hingabe von Sonja für diese so erfüllende Reise. Danke meiner Seelenschwester. Irgendwann fahre ich sicher wieder dorthin. Vielleicht schon bald oder früher als gedacht. So schließe ich nun den doch längeren Podcast heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ein bisschen dich aus deiner Welt entrückt in eine Möglichkeit der tiefen Entspannung. Namaste und liebe Grüße, deine Mariam, die Drachenfrau.